Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 26. Juni. Heute mit folgenden Themen. Mehr als nur ein Fußballverein. Der SC Holligen 94 gewinnt den Berner Integrationspreis. Der lange Schatten vom G8-Gipfel in Genua. Die Prozesse zur Polizeirepression stehen vor dem Abschluss. Milchbüchli, die neue Zeitschrift für falschsexuelle Jugend. Am Mikrofon Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Zuerst aber die Nachrichten. Nun gibt es auch in der Stadt Bern einen Fall von Verdacht auf Korruption. Wie der Bund meldet, gibt es personelle Verflechtungen zwischen den Stadtbauten Bern Stabe und der Sicherheitsfirma SAS. Die Stabe beauftragten die Sicherheitsfirma SAS für Sicherheitsgänge, um Vandalismus zu verhindern. Ein Mitarbeiter von Stabe hat zur SAS gewechselt und seine Schwester als Nachfolgerin bei Stabe eingeschleust. Sie ist es nun, die für die administrative Kontrolle der SAS-Leistungen zuständig ist. Regierungsrätin Barbara Hajo findet diese Verflechtung problematisch, sie wusste schon seit März davon, hat aber nicht interveniert. Bei den Stabe selber sieht man keinen Grund zur Kritik. Verschiedene Stadträte hingegen kritisieren diesen Filz scharf. Vielleicht brauchen wir wieder eine Reichskristallnacht, diesmal für Moscheen. Diese Nachricht wurde letzten Samstagnacht über das Twitter-Konto vom Zürcher SVP-Mitglied Alexander Müller verbreitet. Alexander Müller selber bestreitet, diese Nachricht so in dieser Art verbreitet zu haben. Die Anspielung auf die Reichskristallnacht von 1938 gegen die Juden hat heftige Reaktionen ausgelöst. Der Stadtzürcher SVP-Präsident Roger Liebi sprach Klartext. Jemand, der gegen Muslime Hass schürt, hat in der SVP nichts zu suchen. Müller, der auch als Schulpfleger amtet, wird aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Zudem ist jetzt auch die Zürcher Staatsanwaltschaft aktiv geworden. Sie trifft Abklärungen, ob Müller die Antirassismus-Strafnorm verletzt hat. Auch die jungen Grünen wollen Anzeige erstatten. Der junge Braunbär M13 ist in die Schweiz zurückgekehrt. Nach einem Abstecher ins Veltlin wurde er im Bergell und am Julierpass von zahlreichen Passanten gesehen, fotografiert und gefilmt. Ende April wurde der Jungbär von einer Lokomotive der Rätischen Bahn angefahren und verletzt, doch erholte sich rasch. Beim letzten Aufenthalt in der Schweiz hielt sich der Bär wiederholt in besiedelten Gebieten auf. Deshalb wurde er als auffällig bezeichnet. Nun flüchtet auch Zypern unter den europäischen Rettungsschirm. Klar ist, dass Zyperns Banken Hilfe brauchen. Zyperns und Griechenlands Banken sind eng miteinander verflochten. Auch der Staat hat hohe Schulden. Wie viel Hilfe dieser benötigt, ist aber noch offen. Zypern will auch von Russland Geld leihen, weil die Zinsen günstig sind und es keine Auflagen gäbe. Zypern ist der fünfte Staat, der unter den EU-Rettungsschirm Zuflucht sucht. Finanziell ist Zypern im Vergleich zu den anderen Staaten für die EU ein Fliegengewicht. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch weichen die letzten Wolken rasch der Sonne. Es wird 27 Grad warm. Donnerstag und Freitag bleibt es meist sonnig und sommerlich heiß bei Temperaturen um die 30 Grad. Es gibt einzelne Wärmegewitter. Auch für das Wochenende versprechen die Prognosen weiterhin heißes Sommerwetter.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. And the winner is der SC Holligen 94. Nein, der Fußballverein hat kein Turnier gewonnen, sondern den 9. Integrationspreis der Stadt Bern. Mit dem Integrationspreis will die Stadt Personen und Organisationen auszeichnen, die sich besonders für die Integration von Migrantinnen und Migranten einsetzen. Vor einer Stunde begann die Preisverleihung in der großen Orangerie in der Elfenau. 27 Eingaben lagen vor. Die siebenköpfige Jury hat sich für den SC Holligen 94 entschieden. Wilma Rall sprach mit Ursula Heinz, Leiterin vom städtischen Kompetenzzentrum Integration.
Der diesjährige Integrationspreis der Stadt Bern geht an den SC Holligen 94. Es ist der erste Fußballverein, der für seine vorbildliche Integrationsarbeit ausgezeichnet wird. Aus 27 Bewerbungen hat er das Rennen gemacht. Warum hat sich die Jury für den SC Holligen 94 entschieden?
Sie können sich ja vorstellen, als 27 Bewerbungen ist es immer sehr, sehr schwierig. Der Verein SC Holligen hat die Jury dadurch überzeugt, dass er sagt, sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Sie haben viele Kinder aus der Migrationsbevölkerung, die bei ihnen Fußball spielen. Und sie haben neben dem Fußballspielen einige Maßnahmen ergriffen, um die Integration zu fördern. Sie haben Elternabende eingeführt. Sie unterstützen die Jugendlichen bei der Lehrstellensuche, solche Sachen. Und sie haben das explizit aufgebaut, weil sie möchten gerne nicht nur zusammen Fußball spielen und so die Integration fördern, sondern eben durch zusätzliche Maßnahmen.
In Holligen hat es ja einen relativ hohen Anteil an Migrantinnen und Migranten. Ist es da nicht selbstverständlich, dass man mit dem Fußballverein die Integration fördert?
Selbstverständlich ist es eigentlich nicht, oder selbstverständlich ist in der Integration nicht viel. Ich denke, Kinder können natürlich zusammen Fußball spielen, aber es gibt dann vielleicht plötzlich Fragen zu der Sprache, Fragen zum Umgang miteinander und dann eben auch Fragen, die nicht direkt mit dem Fußball zu tun haben, sondern mit dem ganzen Alltagsumfeld, mit der Schule, mit der Berufswahl, die Elternarbeit. Was ist ein Verein? Das wissen oft ausländische Eltern nicht, wie sie mitarbeiten könnten und so weiter. Das sind alles Fragen, die zusätzlich kommen. Und der Verein SC Holligen hat sich da ausgezeichnet, weil sie das eben erkannt haben und versucht haben, mit einigen Maßnahmen die Integration zusätzlich zu fördern und nicht nur einfach nur in Anführungszeichen mit zusammen Fußball spielen.
Der Preis ist mit 5'000 Franken dotiert. Was soll der Preis bei den ausgezeichneten Personen, Organisationen bewirken?
Der Preis soll vor allem bewirken, dass sie ihre Arbeit weitermachen können, dass sie vielleicht die eine oder andere Maßnahme, die etwas kostet, finanzieren können. Aber der Verein leistet ja auch viel ehrenamtliche Arbeit und da sind sicher die 5'000 Franken auch willkommen.
Neben dem Hauptpreis wurde heute in der Orangerie auch ein Förderpreis vergeben. Dieser ging an die Anlauf- und Vermittlungsstelle von Somalierinnen und Somalier in Bern. Warum dieser Förderpreis?
Es ist einfach wichtig, dass die Integration, sobald die Leute aus dem Ausland hier wohnen, eigentlich so gefördert werden kann, dass sie Informationen zu Alltagsthemen möglichst rasch bekommen. Anfangs halt auch in ihrer Muttersprache, weil das Deutsch vielleicht noch nicht so gut ist und sich so möglichst rasch hier auch einleben können. Und dieser Verein existiert noch nicht lange, deshalb der Förderpreis. Aber diese Person hat sich in der kurzen Zeit schon ein recht, recht großes Netzwerk aufgebaut. Das finden wir sehr unterstützenswert.
Sagt Ursula Heinz, Leiterin vom städtischen Kompetenzzentrum Integration. Der Förderpreis Integration ist mit 5'000 Franken dotiert. Mehr Informationen zu den aktuellen und ehemaligen Gewinnenden gibt's im Internet. Den Link dazu finden Sie nach der Sendung auf unserer Homepage rabe.ch unter der Rubrik Info.
95,6 Rabe Info.
Die Polizeirepression war massiv am G8-Gipfel in Genua vor 11 Jahren. Der Demonstrant Carlo Giuliano wurde von einem Polizisten erschossen. Im Rahmen der Razzia in der Diaz-Schule wurden Gipfelgegnerinnen von der Polizei brutal misshandelt. Unzählige weitere Aktivisten kamen mit einem Trauma davon. Auch die juristische Aufarbeitung des G8-Gipfels in Genua von 2001 dauert bis heute an. Am kommenden 5. Juli wird das Urteil im Diaz-Prozess erwartet. Angeklagt sind 25 Polizisten. Eine Woche später dann wird über Schuld oder Unschuld von 25 Demonstranten entschieden. Radio Dreieckland in Freiburg sprach mit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin und langjähriger Beobachter der Folgen vom G8-Gipfel in Genua.
Vor etwa 2 Wochen begann in Genua erneut der Prozess gegen 25 Angehörige der Polizia di Stato, die wegen einer blutigen Razzia in der als Schlafstätte genutzten Diaz-Schule angeklagt sind. 2 Drittel der 93 Anwesenden in der Diaz-Schule wurden damals mit teilweise lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Matthias, bekommen die beteiligten Polizistinnen ihre gerechte Strafe?
Naja, das glaube ich nicht. Also sowas wie Gerechtigkeit wird es schon geben, aber wie gerecht man die jetzt wirklich findet, darüber kann man natürlich streiten. Die Polizisten werden wahrscheinlich verurteilt werden. Also die Urteile, die es in der zweiten Instanz schon gab, werden vermutlich so oder so ähnlich nochmal bekräftigt. So ist es zumindest in allen anderen Verfahren bislang gewesen. Aber viele der Vergehen sind entweder verjährt oder sie werden auf Bewährung ausgesetzt. Also ich glaube kaum, dass irgendein Polizist für das, was er da gemacht hat, in den Knast gehen muss. Dazu kommt natürlich auch, dass die Politiker straffrei ausgehen. Also es ist überhaupt nicht aufgearbeitet, also wie die italienische Innenpolitik oder auch überhaupt die Regierung da drin verwickelt ist. Die Angeklagten sind im Prinzip die Polizeiführer, weil man auch die Prügelbullen ja gar nicht feststellen konnte, weil die ja natürlich vermummt gewesen sind und sich auch gegenseitig decken. Also die Polizisten haben nicht rausgerückt, wer zum Beispiel zuerst in die Schule reingestürmt ist, was die ja zweifellos wissen müssen.
Man kann also auch bei diesem Verfahren von Bauernopfern dann reden.
Ja, auf jeden Fall. Und also wie gesagt, die werden wahrscheinlich ohnehin ihre Strafe nicht antreten müssen. Und es ist auch so, dass fast alle sind auch in den ganzen 11 Jahren befördert worden. Also der ehemalige Polizeichef ist jetzt Geheimdienstkoordinator von allen italienischen Geheimdiensten beispielsweise. Und er stand massiv in der Kritik und das lässt sich auch bei anderen zeigen, wie die eigentlich quasi auch noch honoriert wurden von der Polizeiführung oder vom Innenministerium und dadurch natürlich davon ausgehen müssen, dass das auch in Ordnung war, was sie gemacht haben.
In einem anderen Prozess wurden dieses Jahr auch Urteile gegen Polizisten und medizinisches Personal vom obersten Gerichtshof bestätigt. Wegen Übergriffen in der Polizeikaserne Bolzaneto müssen die Folterer von damals jetzt in den Knast?
Na, da gilt das Gleiche. Auch in diesen Fällen sind die Strafen teilweise verjährt. Das Spezielle an dem Verfahren ist, dass es dabei nicht nur um Polizisten geht. Also was damals ja wirklich viele schockiert hat, ist, dass selbst Ärzte, also einer ganz besonders, Toccafondi heißt der ist wirklich für seine Brutalität bekannt geworden, aber auch medizinisches Hilfspersonal sich an den Misshandlungen beteiligt hatten. Und die sind eben teilweise auch zu Haftstrafen verurteilt worden, aber auch schon in der zweiten Instanz war klar, dass die auf Bewährung verhängt werden oder eben nicht angetreten werden müssen. Was man aber sagen muss, was durchaus sein kann, was ich im Einzelnen aber nicht in der Höhe sagen kann, die Gerichte haben die angeklagten Polizisten auch immer zu Entschädigungszahlungen verurteilt. Letztlich werden dann auch Zivilverfahren zeigen, also das ist ja auch so ein Ding, die Prozesse im Strafverfahren sind zwar jetzt vorbei, die Betroffenen können dann aber Zivilverfahren anstrengen. Und in den Zivilverfahren wird dann womöglich noch geklärt, die endgültige Höhe des Schadensersatzes, und das muss dann auch von den Polizisten übernommen werden.
Nicht nur die staatlichen Akteure, sondern auch linke Aktivistinnen von damals sehen sich noch mit juristischen Prozessen konfrontiert. Für den 13. Juli wird gegen viele linke Aktivistinnen das Urteil, wohl Schuldsprüche, erwartet. Was haben die Angeklagten für Strafen zu befürchten?
Ja, das ist das sogenannte 25er-Verfahren, so wird es auch in Italien genannt, das Verfahren gegen die 25. 25 Leute waren angeklagt und 10 von denen wurden dann letztlich zu sehr hohen Haftstrafen verurteilt, durchschnittlich fast 10 Jahren. Also eine soll die Höchststrafe von 15 Jahren bekommen, die für dieses Vergehen verhängt werden kann. Also das Vergehen, dessen die angeklagt sind, nennt sich Plünderung und Verwüstung. Dieser Paragraph in Italien hat jahrzehntelang seit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich quasi in den Schubladen geschlummert und wurde dann unter anderem für Genua eben aus der Schublade rausgeholt. Der soll quasi diese Art von Verschwörung, also wenn man halt irgendwo an einem Ort ist, wo gerade Riots passieren und man geht nicht weg, dann drückt man damit sozusagen aus, dass man das gutheißt und wird dann dafür sozusagen auch noch wegen so einer Art Vereinigung, nenne ich das jetzt mal, mitbestraft. Und wie gesagt, dafür werden eben Höchststrafe 15 Jahre verhängt.
Einschätzungen von Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin und langjähriger Beobachter der Folgen von G8 in Genua.
Rabe Info 95,6.
Frisch, frech und ansprechend kommt das Milchbüchli daher. Die neue Zeitschrift für die falschsexuelle Jugend. Sie haben richtig gehört. Falschsexuell. Sprich schwul, lesbisch, bi- oder transsexuell. Die Zeitschrift ist von Jugendlichen für Jugendliche gemacht und will ein Sprachrohr sein für die neu erstarkende Queer-Bewegung in der Schweiz. Wilmar Rall berichtet.
Die queere Jugend will Druck machen und deshalb gibt es sie nun auch in gedruckter Form. In der ersten Ausgabe vom Milchbüchli findet Mensch zum Beispiel ein Interview mit der neuen Chefin der Schwulenorganisation Pink Cross. Es gibt einen Artikel über Lesbensex und es gibt einen Veranstaltungskalender. Auf 20 A4-Seiten dreht sich alles um die falsch sexuelle Jugend. Florian Fock, Chefredaktor vom Milchbüchli.
Unsere Zeitschrift soll eine Plattform sein, eine Plattform, um sich zu äußern und um eben auch ein bisschen die Alternativen des Lebens zu zeigen, wie wir das genannt haben. Wir wollen zeigen, wie ganz viele junge Menschen in der Schweiz ganz verschieden ihr Leben gestalten und auch glücklich sind damit. Und sich also nicht an strenge katholische Vorschriften halten oder zum Ziel nur Partnerschaft und Familie haben, sondern ganz unterschiedlich leben und dass das einfach auch nicht schlechter ist als alles andere.
Die Herausgeber vom Milchbüchli hoffen, ganz vielen jungen Menschen den Mut zu geben, sich über ihr eigenes Leben Gedanken zu machen, um sich entfalten zu können, so wie sie es wollen. Auch wenn das Milchbüchli auch für die ältere Generation sehr ansprechend gestaltet ist, ist es hauptsächlich von Jugendlichen für Jugendliche geschrieben.
Weil wir selbst Jugendliche sind, im Aktivistinnen- und Aktivistenteam sind wir alle im Alter zwischen 17 und 24 und wir wollen nicht belehren, sondern wir wollen die Jungen dazu ermutigen, selbstbewusst ihr Leben zu gestalten und sich auch wehren zu können gegen solche Angriffe. Und wir selbst haben ja das alle auch erlebt. Wir sind die meisten von uns sind schwul, lesbisch oder queer und wir selbst erleben jeden Tag, wie diese Angriffe uns treffen und wie schwierig es auch ist, sich zu wehren. Und insofern ist es Projekt nicht nur für alle anderen, sondern auch für uns selbst.
Nicht nur bei der älteren Generation seien Homophobie und Abneigungen gegenüber Schwulen und Lesben noch sehr verbreitet. Florian Fock erwähnt eine Studie, die besagt, dass fast 50% der Jugendlichen zwischen 16 und 25 diese Abneigungen teilen.
Also sie ist verbreitet. Es ist nicht mehr eine offene, gewalttätige Haltung. Also Gewalttaten gibt es nach wie vor, Gewalt gegen Schwule und Lesben. Auch Transmenschen leiden darunter, aber vielmehr die versteckte Homophobie, wenn man dem so sagen will. Also Beschimpfungen, Beleidigungen, die auch, denke ich, heterosexuelle Menschen spüren. Wenn sie zu enge Hosen tragen und ein Mann sind, dann werden sie damit konfrontiert, dass sie eine schwule Sau seien. Und insofern ist die Homophobie auch bei Jungen verbreitet.
Und genau dagegen wollen die Aktivistinnen und Aktivisten vom Milchbüchli ankämpfen. Das Interesse am Milchbüchli sei groß, meint Florian Fock. Sehr viele Interessenten und Interessentinnen hätten sich bereits gemeldet, um Reportagen, Interviews und Fotos zu machen. Und genau das sei das Ziel.
Wir spüren eine große Erstarkung wieder der jugendpolitischen Bewegung, der queeren Jugend, die gar nicht so politisch, sondern einfach junge Menschen, die zusammenkommen. Wir haben, was faszinierend ist, bis etwa 1990, 2000 gingen alle Jugendgruppen zu. In allen Städten gab es keine Netzwerke mehr. Und heute sehen wir, dass im letzten halben Jahr sich in jeder größeren Schweizer Stadt wieder eine Jugendgruppe formiert. An jeder Universität hat es inzwischen wieder eine schwul-lesbisch-queere Gruppe.
Und für diese Gruppen möchte das Milchbüchli eine Plattform sein, damit sie sich gegenseitig vorstellen und vernetzen können und damit der queeren Jugendbewegung wieder neuen Auftrieb verleihen.
Milchbüchli, die Zeitschrift für die falschsexuelle Jugend, soll in Zukunft rund 3-mal pro Jahr erscheinen, wenn es denn mit der Finanzierung klappt. Im Moment werden die Machenden noch vom Bundesamt für Sozialversicherungen unterstützt. Mehr Informationen zum Milchbüchli gibt's im Internet unter www.mibuli.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Heute hörten Sie Beiträge von Will Maral und Radio Dreieckland Freiburg. Redaktion und Moderation Benedikt Bachmann. Merci fürs Zuhören, habt's gut und tschüss zusammen.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.